der dir alle deine Sünden vergibt, der heilet alle deine Gebrechen. Wir hören Gottes Wort aus dem zweiten Buch Mose, aus dem 19. Kapitel. Am ersten Tag des dritten Monats, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau an dem Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf auf den Gottesberg zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit Ägypten getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme folgen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Herr, wir kommen zu dir. Du gibst uns Weisung und Wegleitung. Dank sei dir, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir stehen am Beginn der Geschichte des Volkes Israel. Was hatte Israel doch alles erfahren an Führungen und Reden des lebendigen Gottes? Man kann es oft gar nicht glauben, diese vielen Wunder, die geschehen waren. Unter dem Sohn des Stammvaters Jakob holte Josef die ganze Familie Jakobs nach Ägypten, denn es war eine schreckliche Hungersnot viele Jahre über die ganze Gegend, über die ganzen Länder im Umland Ägyptens gekommen. Josef, den sie ursprünglich nach Ägypten verkauft hatten, war in diesem Land zu großer Macht und Ehre gekommen. Er war der zweite Mann nach dem Pharao. Wir würden vielleicht in unserer heutigen Sprache sagen, er war Ministerpräsident. Durch Gottes Offenbarung, die dem Josef im Gefängnis vorher geschenkt war, konnte er Ägypten und die umliegenden Völker vor schwerer Hungersnot retten. Im Laufe von vielen Jahren wuchs die Familie Jakobs zu einem mächtigen Volk heran. Und sie waren geschätzt und geachtet im Lande Goshen. Und als sie dann endlich auszogen, hat Jakob den damaligen Pharao noch zweimal gesegnet. Aber es waren 400 Jahre vergangen und neue Herrscher kamen an die Macht und sie unterdrückten das große Volk, das aus der Familie Jakobs entstanden war, ein Millionenvolk, die in dem fruchtbaren Gebiet Goshen im Nildelta wohnten. Sie versklavten dieses Volk immer mehr. Sie mussten Ziegel brennen, Paläste bauen unter den schwierigsten Umständen. Mose, der auf wunderbare Weise von der Ermordung als kleines Kind gerettet war, war am Königshof aufgewachsen und ausgebildet in der ganzen Weisheit Ägyptens, musste aber später fliehen und kam an den Gottesberg Horeb, wo sie ja später die 10 Gebote bekamen. Dort hatte er eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, der ihm in einer Vision im Feuerbusch erschien, und Gott sprach zu ihm: Mose, Mose, tritt nicht herzu, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und bei diesen Worten Gott Abrahams, das kannte Mose. Abraham, der hat die Zusage bekommen: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. In dir war das Volk Israel, seine Familie, zum Segen für alle Völker berufen. Und Gott fährt weiter: Ich bin, der ich bin. Für uns vielleicht schwer zu verstehen, aber das heißt eigentlich: Ich bin der Lebendige, der Schöpferische, der Gott der Auferstehung, der den Tod besiegt hat, der die finsteren Mächte besiegt hat und immer wieder neu besiegt. Das stand alles hinter diesem Wort: Ich bin, der ich bin. Ich bin der lebendige Gott, der in eurer Mitte ist. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Das war dem Mose vertraut. Er kannte die Geschichte. Er las die alten Schriften und er liebte sie. Und er wusste von der Verheißung, die Abraham und seinen Vorfahren geschenkt war. Ich habe das Volk gesehen, ihre Leiden, ihre Bedrängnis, fährt Gott fort. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie rette aus der Hand der Ägypter und sie in ein gutes Land führe, da Milch und Honig fließt. So sollst du den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Denn Mose hatte Angst. Er sagt, sie werden nicht glauben. Aber er sagte: Wenn du sagst, der Gott Abrahams, dann werden sie glauben. Mit Zittern und Zagen trat Mose den schweren Gang in der Kraft und in der Zusage Gottes an. Wie ihr alle wisst aus der Geschichte, der Pharao wollte das Volk trotz schwerer Plagen nicht ziehen lassen. Sie waren ja mittlerweile ein Millionenvolk geworden und gute Sklavenarbeiter, die konnte man ausnützen, unterdrücken und die schweren Arbeiten machen lassen. Erst nach der 10. Plage, als nichts anderes ihm mehr üblich blieb, als sogar sein eigener Sohn, der Sohn des Pharaos, hinweggerafft wurde, ließ er sie ziehen. Sie zogen mit reichen Schätzen aus. Sie waren gesund und konnten die anstrengende Wanderung bewältigen. Es heißt, kein Strauchelnder war unter ihnen. Der Herr war mit ihnen auf der Wanderung durch die Wüsten, des Tags in einer Wolkensäule, des Nachts in einer Feuersäule. Für sie, für das Volk Israel, war das Trost und Hilfe. Der lebendige Gott ist in unserer Mitte. Welch ein großes Erleben, das dieses Volk erfahren hatte. So kam dieses riesige Volk nach wochenlangen Wanderungen in der Wüste Sinai an, wie wir gerade gehört haben, und lagerte sich gegenüber dem Berg Horeb. Und so sollt ihr verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigen sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Also dieses Eigentumsvolk sollte ein Volk für die ganze Erde werden. Nicht nur ein Volk für sich, sondern für alle. In dir sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden, hatte der Stammvater Israels Abraham ja bekommen. Und er sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du dem Volk sagen sollst. Welch große Verheißung steht über dem Volk Israel. Und wir haben gerade in der Lesung bei Renate gehört: Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht bereuen. Wenn auch das Volk Israel dem Evangelium nach verschlossen war, vielfach, nicht ganz, aber vielfach, so ist es doch der Erwählung nach berufen, nach wie vor. Und wenn wir vielleicht auch manchmal verstört sind, wenn wir denken, es ist so fern alles in Israel manchmal, so dürfen wir wissen, der Erwählung nach, wie wir gerade gehört haben, sagt Paulus, sind sie die Geliebten Gottes. Ein Eigentum vor allen Völkern, sagt der lebendige Gott, denn die Erde ist mein. Mit dem Ziel, die Erde wieder für Gott zu gewinnen. Das war ja die Aufgabe der ersten Menschen gewesen und da hatten sie ja versagt. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Das war also schon der Plan vom lebendigen Gott gewesen, die Erde wieder zurückzugewinnen für Gottes Reich und für Gottes Herrlichkeit. Welch große Aufgabe, die Erde zu füllen für den lebendigen Gott. Ich habe euch auf Adlersflügeln getragen und zu mir gebracht. Ihr sollt mir ein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die Erde ist mein. Welch große Zusage, welch gewaltige Verheißung, wenn Israel in seiner Gesamtheit dieses Angebot doch angenommen hätte. Viele haben es ja angenommen. Denkt nur an die Jünger, an Petrus, an Johannes, an Jakobus, an Paulus, die sie alle angenommen haben, an Barnabas und wer alles. Aber in seiner Gesamtheit, in seinen Führungen, in den Verantwortlichen, in den hohen Priestern, in den Schriftgelehrten, in den Theologen haben sie ihn abgelehnt. Wie es ja auch Jesus ausdrückt, als er in Jerusalem einzieht. Es heißt, als Jesus nahe kam an die Stadt Jerusalem, heute ist auch der Gedenktag an die Zerstörung Jerusalems. Darum ist wichtig, dass wir da jetzt auch das mit hineinnehmen. Als sah er die Stadt und weinte über sie. Und er rief aus, wenn du doch erkenntest zu deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. So aber wird eine Zeit kommen, da werden deine Feinde dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist, in der die Gnade dir angeboten worden ist, heißt das. Das ist ja dann auch wirklich geschehen, dieser Untergang Jerusalems im Jahre 70 nach Christus, wo wir in diesen Tagen den Gedenktagen feiern, durch den römischen Kaiser Titus, weil sie immer wieder Aufstände machen. Und dann hat der Kaiser gesagt, jetzt greife ich aber durch. Und dann ist Jerusalem völlig zerstört worden und eine riesige Zahl von Juden ist gekreuzigt worden in Jerusalem. Wenn du doch erkannt hättest, sagt Jesus, was zu deinem Frieden dient, wie viel Leid, wie viel Elend und Bedrückung auch in der weiteren Geschichte Israels bis hinein ins Dritte Reich und die Bedrohung in unserer Zeit durch den Iran wären dir erspart geblieben, wenn Israel in seiner Gesamtheit sich für Jesus, für das Reich Gottes, wie wir es gesungen haben, wenn das Reich Gottes hätte anbrechen können. Nur zweimal wird berichtet, dass Jesus geweint hat in den Evangelien. So auch hier. Was für eine tiefe Erschütterung war es für den Sohn Gottes, dass sie seine Liebe, seine Güte, sein Angebot, dass sie nur hätten annehmen müssen, sie hätten gar nichts tun müssen, nur annehmen, nur Ja sagen. Herr, wir danken dir, du bist da, wir wollen dich aufnehmen. Die Fülle seines Lebens hätten sie haben können. So ging aber das Evangelium hinaus in die Völkerwelt, denn Gott hat seinen Plan nicht aufgegeben, alle Völker zu segnen. Das hat er dem Abraham zugesagt. Und so wirkte der Geist Gottes nicht nur im Volk Gottes, sondern er erfasste am Pfingsttage Tausende von Menschen aus aller Herren Länder, wie wir wissen, die sie dann auf einmal in ihren eigenen Sprachen reden hörten. Und Petrus erklärt das Geschehen als eine prophetische Erfüllung, dass Gott seinen Geist ausgießt auf alle Völker, auf alle, die ihn suchen aus den Völkern, wie schon beim Prophet Joel verheißen ist. Es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott der Herr, da will ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch, auf alle Völker. Das, was also vorher Israel geschenkt war, das, was Israel in der Gesamtheit abgelehnt hat, das geht nun hinein in die Völker und er ruft eine Gemeinde, eine Ekklesia, wörtlich die Schar der Herausgerufenen aus allen Völkern hin zu Jesus, wie wir es heute ja auch erleben, dass wir auch in Ländern, die ganz verschlossen scheinen, wie China, dass da auch Millionen von lebendiger Christen sind, die beten, die glauben und die Jesus lieben. Petrus drückt es an anderer Stelle so aus: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkünden könnt die Wohltaten dessen, die großen Taten dessen, könnten wir auch sagen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. So ruft es uns ja auch Jesus zu im Evangelium. Geht hin in alle Welt, wie wir es immer wieder bei den Taufen hören, heute auch bei den Taufen hier in der Kirche gehört haben. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, die Stadt auf dem Berge, die weit hineinleuchtet in diese Welt. Das bezieht sich auf uns, auf die Gemeinde, auf den Leib Christi, auf die Schar der Herausgerufenen aus allen Nationen, aus allen Konfessionen und Denominationen. Darum ist dieses Lied von Zinzendorf ja so wichtig. Das war dem Zinzendorf ja so ein Anliegen. Lass uns so vereinigt werden, betet ja Jesus im hohenpriesterlichen Gebet, auf dass sie alle eins seien, wie du in mir und ich in ihnen. Und das nimmt Zinzendorf auf, der ja hunderte von Missionaren damals schon in dieser schweren Zeit ungefähr im Jahre 1750 in alle Welt geschickt hat, hinaus in alle Welt. Sie wurden von seine Freunde und seine Mitarbeiter wurden erfüllt vom Heiligen Geist in Herrnhut in dieser wunderbaren Stunde des Gebetes und bei einer gewaltigen Abendmahlsfeier wurde da der Geist Gottes ausgegossen und Zinzendorf sandte sie in viele Völker hinaus, nach Australien, zu den Indianern, nach Amerika und nach Afrika, in viele Länder hinaus. Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Menschen aus aller Herren Länder werden durch die Jahrtausende erfüllt vom Heiligen Geist, empfangen Erneuerung, Vergebung und charismatische Gnadengaben. In der Reformation Luthers findet das Evangelium ganz neu den Weg zu den Herzen der Menschen. Das Evangelium, die frohe Botschaft von der Erlösung und Vergebung in Christus, läuft wie von Engelsflügeln getragen durch die deutschen Lande in wunderbarer Weise. Mächtige Freude am Wort Gottes, an der Bibel, am Gotteslob und auch am Lobpreis. Da bricht der Lobpreis an. Da beginnt Lobpreis, den wir heute gehört haben. Das beginnt mit Luther, mit Paul Gerhard, das beginnt in der Reformationszeit. Das Gottesvolk wird ein königliches Priestertum genannt. Es klingt so fern Priester, das klingt so unverständlich für uns heute. Aber von der königlichen Würde des Kyrios fällt Glanz auf die, die zu ihm gehören. Das heißt auf uns alle, wenn wir auch schwach sind, wenn wir uns manchmal elend fühlen, wenn wir vielleicht auch geplagt werden von der einen oder anderen Krankheit oder von Zweifeln oder von finsteren Gedanken. Aber trotzdem, die Würde des Kyrios fällt mit seinem Glanz auf uns. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Er das Haupt für seine Glieder, er das Licht und wir der Schein. Der Stein, der in den heiligen Bau eingefügt wird, empfängt eben seine Würde und Bedeutung von dem Dom, von dem Bau, von der Kirche. Ist nur ein herumliegender Stein, aber wenn er in dem Dom ist, dann empfängt er Würde, dann trägt er die ganze Konstruktion. Der Königsbote, der die Herrlichkeit des Herrn proklamiert, hat selbst etwas von der Würde des Königtums. In der Apokalypse, letzten Buch der Bibel, werden Könige und Priester als die beiden Würdenamen der erlösten Kinder Gottes nebeneinander genannt. Sie sind berufen, mit ihm als Könige die Welt zu regieren. Luther sagt, wir sind allesamt Priester, so viele wir Christen sind. Er hat ja das Wort vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen geprägt. Alle Gläubigen sind auch Priester, das heißt Beter. Und ich bin so froh, dass in München so lebendige Zellen, und wir beteiligen uns aus Paul-Gerhardt-Kirche auch daran und viele andere Gemeinden, katholisch, evangelisch, freikirchlich, dass so viele Gebetszellen jetzt in München in letzter Zeit entstanden sind, in katholischen Kirchen, in evangelischen Kirchen, in einer katholischen Kirche in Pasing und in der katholischen Kirche im Zentrum der Stadt treffen sich regelmäßig Männer und Frauen aus den verschiedensten Kirchen zum Gebet, zum Lobpreis, zur Anbetung. Wir sind allesamt Priester, so viele wir Christen sind, hat Luther gesagt, und das bezieht sich auch auf uns. Wir sind alle berufen zur Fürbitte, zum Mittragen, zum Trösten, zum seelsorgerlichen Ratgeben, zur praktischen Hilfe und vieles mehr. Mag dieser Dienst noch so unscheinbar sein, er hat doch etwas vom Glanz des Königs aller Könige, der in seiner Auferstehung alle Mächte besiegt hat. Man hat sogar gesagt, im Archipel Gulag, in diesen Straflagern in Sibirien, da gab es Bischöfe. Da gab es trotz in aller Elend, in aller Bestrafung, gab es Männer und Frauen, die erfüllt waren vom Heiligen Geist, die geisterfüllte Bischöfe waren und geisterfüllte Seelsorger, die dort Dienst taten in aller Schwachheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, sagt Jesus, damit sie alle eins sein, wie du, der Vater, in mir bist und ich in ihn, so sollen auch sie eins sein. Das war das Vermächtnis Jesus, das war ganz am Schluss vor seinem Leiden und Sterben, hat er das noch gebetet, auf dass sie alle eins sein, durch die Konfessionen und Denominationen hindurch. So wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie eins sein. Also eine organische, innere, geistgewirkte Einheit bei allen menschlichen Unterschieden. Damit die Welt glaube, denn dann glaubt die Welt, dann gibt es Erweckung in der Welt, dass du mich gesandt hast und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Ist das nicht wunderbar? Das bezieht sich einerseits auf Israel, aber da wurde es ja abgelehnt. Und jetzt dürfen wir diese Herrlichkeit, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, sagt Jesus. Ich habe sie ihnen weitergegeben, uns heute hier am 8. August in dieser Paul-Gerhardt-Kirche und darüber hinaus an alle unsere Geschwister im weiten Umkreis. Je mehr wir uns öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes, für sein Reden in unserem Herzen, für sein Trösten und Erneuern, desto mehr werden wir auch vom Priestertum und Königtum Jesu erfüllt. Wir bekommen übernatürliche Kraft, auch in dieser Krise heute, für andere und für unser Volk und darüber hinaus zu beten, um zu glauben. Glauben aufgrund der Verheißung Gottes. Unser Volk und ganz Europa braucht die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes, nötiger denn je. Die ist stärker als alle Epidemien und Seuchen, stärker als alle Ängste und Depressionen, die heute so stark auf uns einstürmen. Der bekannte Dichter, das möchte ich zum Schluss noch einfach darauf hinweisen, Reinhold Schneider, dieser gläubige Dichter, hat in der Nazizeit unter Bedrohung und Einengung wunderbare Gedichte geschrieben, glaubensstarke Gedichte, die geprägt waren von lebendiger Hoffnung. Und er hat geschrieben in dieser schweren Zeit, allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert über unseren Häuptern aufzuhalten. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du uns hältst und festhältst und dass wir in dir die Fülle des Lebens haben und dass du uns die Verheißung gegeben hast, allein den Betern kann es noch gelingen. Du kannst Segen schenken in übernatürlicher Weise. Dafür bitten wir dich für uns alle und auch für unser Volk und für ganz Europa und darüber hinaus. Dein Name sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.